Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute live vom 36C3 in Leipzig mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Erschöpfte Ressourcen. Der Chaos Computer Club will den Klimawandel hacken. Fragwürdige Quelle. Spionagesoftware im Einsatz gegen türkische Oppositionelle. Tiefer Lerneffekt. Hacker sehen auf das Ende von Deep Learning-Algorithmen. Erneuter Anlauf, wie die Politik mit den Hackern wieder ins Gespräch kommen will. Und das digitale Logbuch, Schwarzkittel.
Wir melden uns heute aus dem Sendezentrum in Saal 3 auf dem Chaos Communication Kongress in Leipzig, dem 36C3. Und um die Logik hinter dem Kürzel zu erklären, zum 36. Mal treffen sich Hacker aus Deutschland und Europa auf dem Kongress mit den drei Cs. Ja, um über aktuelle technische und politische Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie zu diskutieren. Und darüber hinaus, das sollte man auch nicht vergessen, ist der Kongress der Treffpunkt zahlreicher Aktions- und Projektgruppen, die sich in den Assemblies treffen, um dann gemeinsam zu programmieren, Geräte zu hacken, was ja Kernkompetenz ist, oder ganz einfach nur das Löten zu lernen. Falk Gabsch ist bei uns im Studio, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Der Kongress wird ja immer größer. 17.000 Leute ist die Zahl dieses Jahr. Das Kongressprogramm immer umfangreicher. Wie wichtig sind da eigentlich noch diese persönliche Kommunikation, der fachliche Austausch in diesen Assemblies?
Naja, wir sind ja schon von Grund auf ein Verein gewesen, wo es so um den persönlichen Austausch immer ging. Und der Chaos Communication Kongress ist genau aus dem Grund auch entstanden, dass man sich abhängig oder unabhängig vom Rechner in Person trifft, weil es gibt bei Diskussionen immer das Problem, wenn so eine nonverbale Komponente einfach gar nicht mehr vorhanden ist, dass vieles verloren geht und dass Diskussionen auch einfach nicht mehr zu Zielen führen.
Wenn ich hier die Türe verlasse, dann werde ich förmlich erdrückt von den Menschenmengen, die hier auf diesem Kongress sind, und die Zahl der Vorträge wird ja auch immer mehr. Da wird es wahrscheinlich aber auch schwieriger, das zu organisieren, dass man sich wirklich in eine ernsthafte, tiefe Diskussion zurückziehen kann, dafür auch den Raum zu schaffen, oder?
Naja, das ist natürlich eine der Herausforderungen, denen wir so ein bisschen gegenüberstehen. Trotzdem ist es so, einerseits, dass man viele Menschen kennt, wenn man hier hinkommt. Für uns ist das nicht ohne Grund immer zwischen Weihnachten und Neujahr das erweiterte Familientreffen. Und man kommt auf dem Weg auch immer mit neuen Menschen in Kontakt, die man eben noch nicht kennt. Und es ist einfach so, dass man irgendein Projekt sieht, man bleibt da stehen, fragt nach und plötzlich schweift man in der Diskussion ab und landet bei politischen Themen, bei einem ganz anderen technischen Thema, bei irgendwelchen Detailfragen, mit denen man sich mal immer auseinandersetzen wollte. Und das ist eben das Spannende daran.
Reden wir über Inhalte hier auf dem Kongress. Das Thema oder das Motto dieses Jahr lautet ja Resource Exhaustion oder auf Deutsch Erschöpfung der Ressourcen. Was steckt dahinter? Was meint der Club damit?
Naja, erstmal ist es so, dass wir traditionell irgendwie dem Kongress immer ein Motto geben. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass das unser Kernthema ist. Natürlich ist es so, dass das Motto immer so ein bisschen was reflektieren muss, was gesellschaftlich gerade passiert. Wir sehen eigentlich so die Komponente, dass wir viele, naja, auch technische Ressourcen haben, die einfach erschöpft sind. Wir haben vielleicht, also es ist immer so ein Motto, soll ein bisschen zu Interpretationen anregen. Und ich sehe, dass wir zum Beispiel im Thema Breitbandausbau in Deutschland deutlich hinterherhängen immer noch. So ein Thema, wo wir an die Grenze dessen kommen, was uns die Ressourcen, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben, technische Ressourcen bieten, und wo wir gesellschaftlich vor einer Hürde stehen, die einfach ein Problem wird.
Und die natürlichen Ressourcen interessieren Sie gar nicht?
Na, das stimmt natürlich so nicht. Ich bin natürlich auch ein Mensch, der auf dieser Erde lebt und irgendwie von den natürlichen Ressourcen.
Ist das auch Thema hier?
Naja, es gibt natürlich Menschen, die sich auch damit auseinandersetzen. Wir haben thematisch natürlich einen ganzen Bereich, den das auch betrifft. Aber wie gesagt, das Motto sollte eben etwas breiter verstanden werden. Natürlich sind wir auch als Hacker-Community seit langer Zeit unterwegs, uns damit der Frage der Ressourcen auseinanderzusetzen, nicht erst seit diesem Jahr. Man merkt das auf unseren Camps, die alle 4 Jahre feststellen. Und ich würde behaupten, dass man spätestens im Jahr 2011 schon deutlich gesehen hat, so das Thema E-Mobilität ist etwas, was uns bewegt.
Ja, Herzlichen Dank, Falk Garbsch, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Wir wollen jetzt zu ganz konkreten Themen hier kommen, zu einem konkreten Vortrag, der, obwohl er erst morgen gehalten wird, schon seit heute Morgen dann hier die Runde macht auf dem Kongress. Es geht um den Export von Überwachungssoftware, der seit 2015 eigentlich EU-weit genehmigungspflichtig ist und, glaubt man, der Bundesregierung bis Juni 2019 jedenfalls überhaupt nicht genehmigt wurde. Und doch tauchte dann im Sommer 2017 in der Türkei eine Spionagesoftware auf, die, so scheint es, aus Deutschland stammt. Das fanden die Hacker Linus Neumann und Thorsten Schröder vom Chaos Computer Club heraus, die für die Gesellschaft für Freiheitsrechte ein sogenanntes Sample der Spionagesoftware untersuchten. Ergebnis: Die gefundenen Proben ähneln sehr der Spionagesoftware FinSpy der deutschen Unternehmensgruppe FinFisher. Jan Rehm, wie sicher sind sich da eigentlich die Hacker, dass das so ist?
Ja, sie sind sich schon sehr, sehr sicher. Das geben die Ergebnisse der Analyse auch her. Vor allem das Datum, wann dieser Trojaner in Betrieb gegangen ist, der darf als sicher angesehen werden. Dazu dann auch gleich mehr. Und auch die weiteren Indizien sprechen schon sehr, sehr deutlich für eine Urheberschaft der Firma FinFisher.
Sie sprachen von Indizien. Was spricht denn noch für die Firma als Hersteller?
Na, reden wir erstmal über das Datum, warum das so wichtig ist und warum es als gesichert gilt. Dieses Datum ist deswegen wichtig, weil eben 2015 diese Exportgenehmigungspflicht in Kraft getreten ist. In der EU-Länder dürfen solche Software nur auf Genehmigung vertreiben, weltweit, und auch in bestimmte Länder nicht. Und laut dieser Analyse wurde die Software aber frühestens im Mai 2016 erstellt. Das geht aus den verwendeten Softwarebestandteilen hervor. Beispielsweise wird eine SQLite-Version verwendet. Das ist eine Datenbank in diesem Programm, die erst im Mai 2016 überhaupt veröffentlicht wurde. Also es geht gar nicht, dass das schon früher irgendwie fertig war. Zudem ist der Trojaner mit einem Zertifikat signiert, das erst ab Oktober 2060 gültig war. Vorher konnte diese Software nicht genutzt werden. Das heißt also, hier ist definitiv nach 2015 diese Software erstellt worden.
Wie geht es denn jetzt weiter mit dieser Analyse? Jetzt weiß man etwas darüber. Was ist dann passiert?
Also die Analyse wird die Anschuldigung der betroffenen Firmengruppe stützen. Die GFF, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, hatte bereits im Spätsommer Anzeige gegen die Firmengruppe erstattet, wegen des Verdachts der Umgehung bzw. der Verletzung von Exportgenehmigungen. Und wie wir erfahren haben, ist die zuständige Staatsanwaltschaft München I auch bereits sehr aktiv. Die Bürgerrechtler stellen diverse Forderungen an die Politik. Sie fordern, dass der Export solcher digitalen Waffen deutlich stärker reglementiert und vor allem auch kontrolliert wird. Die GFF stellt aber auch ganz grundsätzliche Fragen, nämlich die, ob solche digitalen Werkzeuge überhaupt genutzt werden dürfen, genutzt werden sollten.
Was ist das Problem dabei?
Ja, das Problem ist, das sind Werkzeuge, die sowohl zu positiven Zwecken wie der Strafvermittlung genutzt werden können, aber eben auch zu Zwecken wie in der Türkei, mutmaßlich die Überwachung von Oppositionellen. Und solche Art Werkzeuge sorgen auch dafür, dass Sicherheitslücken in Software länger bestehen als nötig. Denn natürlich brauchen die Trojaner erstmal eine Sicherheitslücke, um unbemerkt in das Zielsystem reinzukommen, um es infiltrieren zu können. Und Bürgerrechtler wie die GFF oder auch der CCC kritisieren schon sehr, sehr lange, dass dadurch das Zurückhalten der Meldung über solche Lücken die IT-Sicherheit der gesamten Bevölkerung und natürlich auch der Institution leichtsinnig aufs Spiel setzen.
Aber hier muss man nochmal klarstellen, es geht nicht um den Staatstrojaner an sich, sondern dass er exportiert wurde, eben halt in ein Land, in den er nicht exportiert werden durfte.
Ganz genau. Darum geht es hier. Der Staatstrojaner-Einsatz in Deutschland, der unterliegt ganz, ganz engen Regeln und ist ohne weiteres zum Beispiel nicht möglich.
Ja, vielen Dank, Jan. Wir werden gleich nochmal miteinander sprechen. Und über dieses Thema können Sie in unserem Podcast-Spezial auf dlf.de noch mehr dazu hören. Bleiben wir bei den technischen und wissenschaftlichen Themen, die hier in Leipzig einen großen Teil des Kongressprogrammes belegen und sehr fundiert und ernsthaft behandelt werden. Künstliche Intelligenz gehört mit zu dem Themenspektrum und das ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass Deep Learning zum Beispiel ja einen regelrechten Hype erlebt, auch in den Medien. Aber die Hacker des Chaos Computer Clubs, die schauen schon auf das Ende von Deep Learning. Wann soll dieser Hype denn vorbei sein, Peter Welchering?
Ach, das kann im Augenblick eigentlich noch niemand so richtig sagen. Aber eines ist klar, das Ende von Deep Learning, das liegt immer noch in den statistischen Methoden und in der Auswahl der Trainingsdaten. Und von daher lässt sich eben abschätzen, wie zuverlässig so eine Software arbeitet, die etwa Deep Learning-Methoden einsetzt. Und das soll zum Beispiel eben ein Fahrerassistenzsystem auch machen, wenn es einparken lernt. Dann muss es ja die gängigen Hindernisse als Muster erkennen, gelernt haben. Und es muss möglichst viele Daten aus dem Einpark- und Ausparkverkehr eben als Trainingsdaten zur Verfügung haben. Und ist das System mit diesen Daten dann eingelernt, dann kommen die immer mal wieder in eine Kontrollphase. Und auch da kommt es wiederum darauf an, wie gut sind denn dann die Kontrolldaten, mit denen das System getestet wird. Ja, und die Hacker, die weisen darauf hin, dass genau diese Deep Learning-Systeme von diesem Ende her, also von der Qualität der Trainings- und Kontrolldaten her gedacht und bewertet werden müssen. Denn dann lassen sich auch die Grenzen des sinnvollen Einsatzes aufzeigen, eben vom Ende her gedacht. Und das führt dann auch dazu, dass vom Hype, in dem Deep Learning gerade steckt, hier ja so ein bisschen doch weggenommen wird.
Peter, das klingt ja so, als würde da vor allen Dingen eine realistischere Bewertung gefordert, was mit Deep Learning-Verfahren wirklich zu leisten ist. Hat das Auswirkungen auf die Diskussion über die Kontrolle von KI-Systemen?
Ja klar, und das, weil viele Wissenschaftler da sind, auch auf die wissenschaftliche Forschung. Aber es geht noch über die Forderung nach einer präziseren Auswahl und einer Fehlerdiskussion der Kontrolldaten weit hinaus. Besonders intensiv wird diese Diskussion nämlich derzeit bei den sogenannten generativen Netzwerken geführt.
Wie sind diese generativen Netzwerke aufgebaut? Was leisten sie? Das müssen Sie uns kurz erklären.
Ja, das sind zwei neuronale Netzwerke, die quasi gegeneinander antreten und dabei lernen die voneinander. Und wenn diese beiden Netzwerke eben gegeneinander antreten, dann können die etwa Spielstrategien sozusagen aus einer Konkurrenzsituation heraus entwickeln und die sind viel effizienter. Und deshalb beispielsweise spielt so ein generatives Netzwerk inzwischen sogar besser Go als ein Mensch.
Sie haben ja eben den Einparkassistenten angesprochen als Beispiel. Ist das darauf anwendbar, diese generativen Netzwerke?
Das ist prima darauf anwendbar, wie auch auf das selbstfahrende Auto generell. Denn beim Erkennen eines Hindernisses oder eines Verkehrsschildes oder sagen wir mal eines Hinweisschildes im Parkhaus, da wird inzwischen gern mit solchen generativen Netzwerken gearbeitet. Beim generativen Netzwerk, da berechnet das erste Netzwerk nämlich die Wahrscheinlichkeit, welches Verkehrsschild hängt denn da oder welches Hinweisschild oder ist da mit welcher Wahrscheinlichkeit welches Hindernis im Weg? Und das zweite Netzwerk, das muss dann überprüfen, ob das erkannte Schild oder das erkannte Hindernis denn wirklich echt ist. Und das macht es auch durch Wahrscheinlichkeitsberechnung auf der Grundlage eben der Farbwerte oder Grauwerte des gelieferten Sensorbildes. Und dabei kann dann das zweite Netzwerk die berechneten Bilder mit Bildern des Trainingsdatensatzes vergleichen und kann damit die konkrete Wahrscheinlichkeitsberechnung korrigieren. Das wurde ziemlich gehypt, aber da weisen die Hacker eben zu Recht darauf hin, dass wir es hier eben nur mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Und das ist dann eine ganz einfache Sache im ersten Fall, wenn gesehen wird, okay, da ist eben tatsächlich jetzt so eine Geschichte da, muss das Auto abbremsen. Im zweiten Fall muss es eben dann auch einfach weiterfahren.
Ganz kurz, was heißt das jetzt für das Ende von Deep Learning?
Trainingsdaten müssen immer wieder geprüft werden und zum Zweiten müssen auch die Kontroll- und Testdaten immer wieder überprüft werden. Und von diesen Grenzen, von diesem Ende her, müssen wir auch einfach den Einsatz der Software sehen.
Danke, Peter. Das papierlose Büro, da werfen wir jetzt auch noch einen Blick rein. Das ist ja ein oft gepriesenes Szenario und unersetzlich dafür ist das Dokumentenformat PDF. Ob Broschüren, Verträge oder Rechnungen, umgewandelt in ein PDF, kann man das dann mit jedem, nahezu jedem Rechner den Inhalt eines Dokumentes korrekt anzeigen. Mit elektronischen Signaturen, dann kann der Inhalt auch noch gegen Veränderungen gesichert werden und auch vor fremden Blicken lässt sich ein PDF eben halt schützen mittels Verschlüsselung. Das Problem nur, die Sicherheitsforscher wiesen hier auf dem 36C3 in Leipzig nach, dass sowohl die Signatur als auch die Verschlüsselung gebrochen werden können. Jan Rehm, wer hat da was kaputt gemacht?
Ja, kaputt gemacht haben das andere. Das waren zumindest nicht die Sicherheitsforscher. Aber sie haben nachgewiesen, dass es Schwachstellen im Dokumentenformat PDF gibt oder gab. Und das sind die Sicherheitsforscher Fabian Ising und Wladislav Mladov. Die beiden Studierenden haben im Rahmen von Hochschulprojekten die Signaturfunktion und die Verschlüsselung im PDF-Format untersucht. Und dabei sind sie zum Ergebnis gekommen, dass beides kompromittiert werden kann bzw. konnte. Denn einige dieser Schwachstellen in den Darstellungsprogrammen wurden mittlerweile behoben.
Ja, reden wir zuerst über die Signaturfunktion. Warum ist sie so wichtig und was war daran problematisch?
Also die ist deswegen wichtig, weil mithilfe einer solchen Signatur kann der Verfasser eines Dokuments im Dokument selbst hinterlegen, dass der Inhalt auf dem Weg von ihm zum Empfänger nicht verändert wurde und auch, dass er der echte Absender ist. Diese Signaturen werden unter anderem bei der rechtssicheren digitalen Rechnung genutzt, nur ein Einsatzzweck. Die Forscher konnten nun zeigen, dass sie trotz Signatur den Inhalt eines Dokuments manipulieren konnten, ohne dass die Anzeigeprogramme Alarm schlugen. Dieses Problem ist aber mittlerweile in den wichtigsten Programmen behoben, nachdem die Forscher die Hersteller auf das Problem aufmerksam gemacht haben.
Und konnten die Probleme bei der Verschlüsselung auch gefixt werden?
Nee, diese Probleme, die werden wohl länger bestehen, da es sich um grundsätzliche Funktionen innerhalb des Standards PDF handelt.
Wie kann denn da die Verschlüsselung gebrochen werden? Das müssen Sie erklären.
Ja, über eine Attacke, bei der der Angreifer unbemerkt eine Funktion in das verschlüsselte PDF einfügt. Das merkt dann auch der Anwender nicht. Die dafür sorgt, dass wenn der Empfänger das Dokument öffnet und mit seinem Schlüssel entschlüsselt, dass genau in diesem Moment der Inhalt an den Angreifer übertragen wird. Das ist also ein wirklich schwerwiegender Angriff, da das Opfer nichts davon mitbekommt und auch im Zweifel nur wenig dagegen tun kann. Und das Problem wird dadurch eben noch schwerwiegender, dass der Fehler nicht ohne weiteres von den Softwareherstellern behoben werden kann, denn der Standard muss angepasst und geändert werden. Als eine Art Workaround haben die Hersteller ihre Anzeigeprogramme derart angepasst, dass nun eine Warnung angezeigt wird, falls ein verschlüsseltes PDF Daten nach draußen senden möchte.
Nun muss man ja, Jan, akzeptieren, dass mittlerweile viele Unternehmen, Behörden, wir auch immer mit PDF arbeiten und diese auch rechtssichere Funktionen haben sollen. Man sich darauf verlassen muss. Muss man denen raten, dass sie jetzt vom PDF Abstand nehmen sollen?
Nein, auf gar keinen Fall. Einer der Hauptakteure bei der Standardisierung von PDF, der Hersteller Adobe, der arbeitet wohl bereits mit Hochdruck an der Lösung des Problems bei der Verschlüsselung. Und im nächsten Standard oder im nächsten Release dieses Standards wird dann auch die Verschlüsselung wieder völlig intakt sein.
Ja, ein klassisches
Zumindest vorerst.
Ein klassisches Thema, was ja hier auf dem Hacker-Kongress immer wieder auftaucht, eben halt für Probleme mit der Verschlüsselung und auch Wege, wie diese Probleme dann behoben werden. Dankeschön, Jan Rehm. 2019, da ist in Sachen Digitalpolitik, wenn man mal genau hinguckt, ziemlich viel passiert. Ich erinnere nur an die KI-Strategie der Bundesregierung, an das digitale Versorgungsgesetz und die ganzen Sicherheitslücken rund um die elektronische Patientenakte, an die Breitbandstrategie. Da könnte man wirklich noch viele Beispiele aufzählen. Also es gab viele Anlässe für Politiker mit Digitalaktivisten, Hackern, Datenschutzaktiven zu reden. Wie waren denn all diese Gespräche? Hat das etwas gebracht, Peter Welchering, vor allen Dingen aus der Sicht der Hacker?
Aus der Sicht der Hacker wohl nicht, aus Sicht des Journalisten auch sehr wenig. Also das hat nicht sehr viel gebracht, denn viel zu selten wurden zivilgesellschaftliche Gruppen in diese Diskussion mit einbezogen. Also ich erinnere da nur an den Digitalgipfel der Bundesregierung im Herbst in Dortmund. Da fehlte die Zivilgesellschaft völlig in den Westfalenhallen. Und das wird eben auch von Kritikern schon seit vielen Jahren regelmäßig vorgetragen. Aber es ändert sich nichts. Und auf vielen sozusagen amtlichen politischen Veranstaltungen, ja, da fehlt die Zivilgesellschaft nach wie vor. Das sorgt natürlich für Unmut.
Aber zur Ausschusssitzung beispielsweise im Deutschen Bundestag werden doch regelmäßig auch etwa die Vertreter des Chaos Computer Clubs eingeladen, vor allen Dingen dann, wenn es um ja die harten Fragen der IT-Sicherheit geht.
Ja, das hat tatsächlich zugenommen. Trotzdem sind die zivilgesellschaftlichen Gruppen dann unzufrieden damit und das in zweierlei Hinsicht. Also nicht selten fühlen sich die eingeladenen Experten regelrecht als Alibi missbraucht. Die geben dann ihr Statement ab und das war's. Die politischen Entscheidungsträger, die gehen dann ganz oft über genau so ein Statement weg, ignorieren das, was der Vertreter der Zivilgesellschaft da eben vorgetragen hat. Und da lautet die Kritik der Aktivisten, also wenn ihr uns schon zu Hearings einladet, dann sollte unsere Arbeit auf solchen Veranstaltungen eben auch doch ein paar Folgen haben. Und die hat sie eben nicht. Und zum Zweiten sind diese Einladungen, wenn wir uns die normalen politischen Entscheidungsprozesse, also die sogenannten Mainstream-Prozesse angucken, noch immer die Ausnahme. Drittens sollte man noch hinzufügen, es hat sich eigentlich auch noch seit den Protesten und Demonstrationen gegen die europäische Urheberrechtsreform im Frühjahr bei vielen Aktivisten dann doch der Eindruck verschärft. Also wir können hier gute Argumente vortragen, so viel wir wollen. Wir können zehntausende Menschen für unsere politischen Ziele auf die Straße bringen, auch in Sachen Digitalpolitik. Das wird im besten Fall ignoriert, im schlechten Fall als gekaufte Parteinahme verunglimpft.
Nun waren ja die Proteste und die Demos auch der netzpolitischen Aktivisten im Netzpolitik-Alltag eher die Ausnahme. Stellungnahme, wenn wir uns mal so ein Fachgesetz wie das digitale Versorgungsgesetz anschauen, das interessiert doch dann tatsächlich eher die Fachpolitiker.
Ja klar, das interessiert die Fachpolitiker, aber es hat eben enorme Auswirkungen auf Patienten. Und die waren anders als etwa im skandinavischen Raum hier, was die Patientenverbände etwa angeht, gar nicht beteiligt. Die Lobbyverbände der Gesundheitsbranche, die waren mit im Boot. Auf die Sicherheitsexperten wurde eigentlich auch nicht viel gehört. Und da fühlen sich dann auch in der Hacking-Szene doch viele enttäuscht, denn die hätten sich von der Telematikinfrastruktur über die Sicherheitslücken des Smartphones bei der Verwaltung etwa der elektronischen Rezepte und darüber hinaus eben doch noch gern mit genau solchen Themen und mit ihrer Expertise eingebracht. Und das ist teilweise durch ziemlichen Lobbyismus schlicht verhindert worden.
Sie haben ja mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf dem Kongress über dieses Verhältnis, dieses gespannte Verhältnis auch gesprochen. Wie waren denn so die Reaktionen?
Also in erster Linie tatsächlich Enttäuschung. Und zwar Enttäuschung von dem, was die offizielle Politik so macht und was dann auch die Teilnehmer die offizielle Politik nennen. Das ist manchmal ein bisschen unterschiedlich von dem, was Politiker wahrscheinlich so sehen würden. Aber auch die Hoffnung auf einzelne Netzpolitiker, das macht sich immer an Personen fest, muss man sagen, auf einzelne Abgeordnete des Deutschen Bundestages, dass die dann doch eher den Kontakt zur zivilgesellschaftlichen Szene in der Digitalpolitik dann doch suchen und wieder ein bisschen aufbauen könnten. Und insgesamt gibt es da schon ziemliche Frustration und damit einhergehend auch sowas wie Entfernung von dem Bereich, den eben die Teilnehmerinnen hier auf dem Kongress und mit denen ich gesprochen habe, dann auch ja so mehr oder weniger eben die Profipolitik nennen.
Ja, vielen Dank, Peter Welchering. Ja, und so eine echte Politikerin ist bei uns jetzt hier im 36C3-Studio des Deutschlandfunks. Sie ist eine Politikerin, die eigentlich als aktive Netzpolitikerin, gelernte Informatikerin und Mitglied des Deutschen Bundestages bekannt ist, deren Name aber in letzter Zeit nicht im Fachkontext, sondern eher im parteipolitischen Kontext genannt wird. Herzlich willkommen, Saskia Esken, die Vorsitzende der SPD.
Hallo, Herr Gläuber, freut mich.
Frau Esken, Politiker, zumal Hochrangige aus der Bundespolitik, die gehören auf dem sonst sehr gut besuchten Kongress eher zu den seltenen Erscheinungen. Was hat Sie denn heute hier getrieben?
Naja, wenn man uns jetzt hochrechnet auf die Bevölkerung, 80 Millionen in Deutschland, dann sind wir, glaube ich, wenn wir zu zweit oder zu dritt da sind, schon ziemlich gut vertreten. Eine von 17.000 habe ich gerade getwittert. Tatsächlich wäre es natürlich zu wünschen, dass mehr da sind. Ich persönlich habe auch schon seit Jahren immer wieder gedacht, Mensch, da muss ich mal hinfahren. Aber dann hat die Familie doch in der Debatte gewonnen, dass ich da bleibe und nicht wegfahre. Die Tage zwischen den Jahren, das ist, glaube ich, ein Problem, das viele hier teilen. Manche bringen die Kinder mit. Meine sind jetzt zwischen 20 und 25, die lassen sich nicht so gerne mitbringen. Nee, aber es ist total spannend, hier zu sein und jetzt hier auch Gespräche zu führen zu genau auch diesem Phänomen. Wie kommen wir denn wieder besser ins Gespräch?
Nun konnten Sie hier noch nicht viel sich orientieren, weil Sie gerade erst mit einem verspäteten Zug angekommen sind. Aber Peter Welchering hat ja schon einen Großteil der Diskussionen über den politischen Diskurs hier berichtet. Können Sie die Kritik, dass die Hacker oft eben halt gefragt werden, aber nicht richtig gehört werden, nachvollziehen?
Ja, jetzt bin ich hier zum ersten Mal, aber ich war schon ziemlich oft bei der Republika. Ich war auch öfter schon Gast bei der NoSpy-Konferenz in Stuttgart, wo ja auch ein ähnliches Publikum, natürlich im kleinen Rahmen, aber dennoch. Und dort bin ich auch gerne bereit, mich dann 2 Stunden lang grillen zu lassen. Mir ist die Debatte durchaus bekannt. Und insofern ist es auch wirklich wichtig, dass man gut ins Gespräch kommt, dass man die sozusagen technischen Gesprächshürden auch überwindet, dass eben die einen über Politik reden, von der die anderen jetzt in der Tiefe nicht so viel verstehen von den politischen Strukturen und Abhängigkeiten und was da alles ist. Und umgekehrt natürlich auch, dass eben wir als Politik auch erklärt bekommen und auch wirklich zuhören, was für technische Auswirkungen, aber was für Auswirkungen auf die Sicherheit und auf die Vernetzung, auf die Netzwelt als solche hat eigentlich das, was wir da machen.
Aber trotzdem haben ja viele Hacker und viele Netzaktivisten, viele netzpolitisch aktive Menschen das Gefühl, dass sie in den politischen Diskurs als ja nicht Regierungsorganisation oder in losen Strukturen nicht so viel Einfluss bekommen wie zum Beispiel Wirtschaftsverbände. Ist das richtig?
Ja, ich würde mir schon auch wünschen, dass die Zivilgesellschaft in der Verbändeanhörung jeweils der Gesetzesentwürfe und Vorhabenentwürfe eine größere Rolle spielen. Am Ende sind die NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen dann oft in den Anhörungen im Bundestag da, wie vorher auch schon gesagt wurde. Da fühlt man sich dann vielleicht so ein bisschen als Alibi. Also ehrlich gesagt, der Bundestag verändert ja oft an den Gesetzen noch was. Aber jetzt in der Tiefe, in der wirklichen Struktur, dass jetzt was Vorgelegtes komplett abgelehnt abgelehnt würde, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja. Deswegen ist, kann ich es schon nachvollziehen, auch wenn natürlich jede Meinungsäußerung in einer Expertenanhörung auch, weil die ja öffentlich sind, auch nach draußen dringt, draußen debattiert werden kann und dann wird auch entsprechend die Debatte nochmal angereichert.
Und eine große Kritik wird auch oft genannt darüber, dass die Hacker zumindest den Eindruck haben, dass viele Politiker nicht bereit sind oder vielleicht auch nicht in der Lage sind, die technischen Themen, die ja sehr, sehr komplex sind, überhaupt zu durchdringen und dann eben halt auch manchmal ja beratungsresistent sind. Den Schuh müssen sie sich jetzt als Fachfrau nicht anziehen, aber wie sehen Sie das?
Er ist dann umso schlimmer, wenn man versteht, was man macht. Nein, Spaß. Das Problem ist tatsächlich, glaube ich, dass die Interessen einfach auch sehr unterschiedliche sind. Ja, dass wir sehr unterschiedliche Interessen haben, dass die Sicherheit eine größere Rolle spielt als die Freiheit, ist oft unser Problem.
Vielen Dank, Saskia Esken. Und jetzt das digitale Logbuch.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17.9.29.
Na, wie geht's uns denn?
Woher soll ich das denn wissen?
Ist es so schlimm, dass du's nicht sagen willst?
Weiß doch nicht, wie es dir geht.
Hab ich uns gesagt? Sorry, ist mir so rausgerutscht.
Wie rausgerutscht?
Ist noch so drin. Ich übe noch Arztsprech, seitdem ich einen Doktor hab.
Bei dir sitzt ein Arzt? Hast du was Schlimmes?
Hab nix. Allein.
Du hast gesagt, du hast einen Doktor neben dir.
Ich hab gesagt, dass ich meinen Doktor hab. Der Doktor bin ich.
Echt jetzt? Und was für ein Doktor bist du?
Internist.
Hä? So ein richtiger? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt Ihres Apothekers, Weißkittel? Hast du nie erzählt, dass du eine Diss schreibst? Wow, wie hast denn die bestanden? Fehlt nur noch Summa Cum Laude.
Nee, mit Summa Postscriptum. Kam mit der Post.
Fernstudium?
Ja, kannst du so nennen.
Studienausweis?
Nö, Arztausweis.
Und als der Postbote kam, hattest du einen weißen Kittel an?
Nö, war ihm egal.
Und was machst du jetzt so als Internist?
Internet schnüffeln, Gesundheitsdaten, Wissen ist Macht.
Wie meinst du das?
Fangen wir mal bei dir an. Ich wusste gar nicht, dass du dein Knie beim Fußball zerdeppert hast und nicht, weil dir in der Firma ein Röhrenbildschirm drauf fiel.
Hältst du wohl bitte deine Klappe?
Weiß das dein Chef? Ach, der sitzt ja selbst.
Der sitzt? Wo sitzt der?
Im Knast, laut Doktoreintrag. War ja auch mal mein Knastdoktor.
Warum?
Beugehaft, soll seine Handydaten entschlüsseln und will nicht. Hätte er mal gelöscht. Und weißt du, was mein Knastdoktor hat? Der ist impotent.
Will ich gar nicht wissen. Sag's ihm doch selbst, wenn sie dich wieder einlochen.
Warum?
Wenn sie deinen schwarzen Weißkittelausweis kassieren und dich...
Tun sie nicht. Kann ich behalten. Wie alle anderen Einzelfälle auch.
Hä?
Wissen ist Macht. Und was glaubst du, bei wem wir Schwarzkittel zuerst schnüffeln?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Sternzeit. 28. Dezember. Der Mann für die Quasare. Vor 90 Jahren kam in Groningen Martin Schmidt zur Welt. Er studierte Astronomie an der Universität Leiden. Zu seinen Lehrern gehörte der große Jan Oort. 1959 wanderte Schmidt mit knapp 30 Jahren in die USA aus. Er bekam eine Stelle am renommierten Caltech-Institut in Pasadena und beobachtete mit dem 5-Meter-Spiegel auf dem Palomar Mountain vor allem Galaxien. Ein großes Rätsel war damals das Objekt mit der Katalogbezeichnung 3C273 im Sternbild Jungfrau. Es sieht wie ein recht schwacher Stern aus, strahlt aber im Radiobereich sehr intensiv. Fachleute sprechen von einem Quasar, einer quasi-stellaren Radioquelle. Im Spektrum des Objekts zeigten sich nicht die üblichen Linien bekannter chemischer Elemente wie Wasserstoff. Die sehr auffallenden Spektrallinien im Quasar schienen etwas völlig Neues zu sein. Martin Schmidt hatte 1963 den Geistesblitz, der das Rätsel löste. Er bemerkte, dass die Linien im Spektrum die der bekannten Elemente waren, nur extrem verschoben. Damit musste das Objekt mehr als 2 Milliarden Lichtjahre entfernt sein. Durch die Ausdehnung des Kosmos wird sein Licht gedehnt und die eigentlich im Bereich des blauen Lichts liegenden Spektrallinien rutschen ins Rote. Plötzlich war klar, dass der Kosmos viel größer ist als bis dahin gedacht und sich tatsächlich infolge des Urknalls ausdehnt. Zudem muss es im All wahre Energiemonster geben. Dies war die Sternstunde des heute 90-jährigen Martin Schmidt.
Die Macht der Zuversicht hilft Optimismus. Darum geht es gleich bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Und das war Computer und Kommunikation, heute live vom 36C3 in Leipzig mit Manfred Kläuber.